Puls der Zeit. Menschen, Meinungen, Ereignisse, Entwicklungen.
Und zur ersten Ausgabe dieser neuen Sendereihe begrüßt Sie am Mikrofon Robert Assam. Kurz vor Weihnachten erschien Band 2 der Buchreihe Akten zur Südtirolpolitik 1959-1969. Herausgeber ist Professor Rolf Steininger, Leiter des Institutes für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Steininger befasst sich damit zum zweiten Mal sehr ausführlich mit Südtirols jüngster Geschichte. Bereits 1999 ist nämlich sein dreibändiges Werk Südtirol zwischen Diplomatie und Terror erschienen. Zwei Bände der neuen Buchreihe, jene zu 1959 und 1960, sind bereits erschienen, und wenn die restlichen 5 auch einen derartigen Umfang haben, dann misst der Bücherstapel gute 70 Zentimeter. Eine im wahrsten Sinn des Wortes gewichtige Angelegenheit.
Es ist noch schlimmer, weil es kommen noch die Bände 1945 bis 1958 hinzu, die mein Kollege Michael Gehler vorbereitet hat oder daran arbeitet. Wir haben eine Arbeitsteilung. Wir wollten diese für Südtirol nach 45 entscheidende Phase, also von 45 bis 69 bis zum Paket, entsprechend dokumentieren. Also es wird das wahrscheinlich 70 Zentimeter, sondern 1,50 Meter, so wie ich meinen Kollegen Gehler kenne, macht er noch ein paar Seiten mehr als ich. Also das wird ein großes Unternehmen. Dies sind keine Bände, keine Bücher, die Sie an einer Bahnhofsbuchhandlung lesen können oder mit in einen Zug nehmen oder zu Weihnachten lesen können, sind auch sehr schwer. Nein, es geht darum, und ich habe das immer so formuliert, etwas zur Identität, das Gedächtnis des Landes, Gedächtnis des Landes Südtirol. Die Älteren wissen es sehr viel besser als ich, dass die Zeit nach 45 nicht so einfach war. Der Weg hin zu Paket und Autonomie und dem wohlverdienten, Gott sei Dank, Wohlstand heute war ganz schwierig, ganz kompliziert. Und wer heute darüber lamentiert, dass manches doch anders sein müsste und könnte, für den sind diese Bände auch bestimmt. Da kann er mal nachlesen, wie ungeheuer schwierig das damals war. Nach 45 ging es um die entscheidende Frage, im ersten Jahr, anderthalb Jahre, kann Südtirol zurück nach Österreich, ja oder nein? Eine ganz schwierige Frage. Dann haben wir mit dem Gruber-de-Gasperi-Abkommen den Versuch, eine Autonomie für Südtirol zu bekommen. Zwei, hat wieder italienische Botschafter in Paris, in London gesagt hat, also zwei Männer europäischen Geistes hätten es unterschrieben, also Gruber und de Gasperi. Wir alle wissen, dass sich die Italiener schon sehr bald nicht mehr an dieses Abkommen gehalten haben. Das erste Autonomiestatut hatte, wenn man so will, das Potenzial für ein normales Nebeneinander oder Miteinander oder ein Miteinander, ein Nebeneinander, aber die italienische Mehrheit in Trient und dann in Rom logischerweise hat gnadenlos eine Anti-Südtirol-Politik betrieben. Das kann man alles ja nachlesen in den Bänden beim Gehler. Und ich habe ja in Rom, das Dokument ist mit Sicherheit irgendwie durchgerutscht, da können Sie nachlesen, die offizielle Politik, unausgesprochene Politik der Italiener, die sogenannte 51%-Politik. Heißt auf gut Deutsch, so viel Zuwanderung, bis man in Südtirol die Mehrheit hatte, 51%, da hätte man eventuell mal über eine Volksabstimmung nachdenken können. Also diese schwierige Phase, Fortsetzung im Grunde der faschistischen Politik unter dem Mäntelchen eines demokratischen Staates, das muss man ganz deutlich mal so formulieren. Österreich war genauso schwach wie nach dem Ersten Weltkrieg. Mit dem Staatsvertrag ab 1955 bekommt Österreich eine Handlungsfreiheit, Handlungsfähigkeit, und dann wird Südtirol auch ein Thema. Wir haben dann Südtirol 1957, Sigmunds Kron und dann die Schritte zu UNO, dann logischerweise die viel zitierte Feuernacht-Attentate und. Und für den Historiker, und das war, wenn Sie mich fragen, was war so interessant, ich habe durch einen Glücksfall die Möglichkeit bekommen, diese ungeheuer umfangreichen Akten zu diesem Thema einsehen zu können.
Sie haben sich ja mit diesem Zeitabschnitt oder mit diesem Jahrzehnt 59, 69 publizistisch schon befasst. Südtirol zwischen Diplomatie und Terror. Warum jetzt noch einmal? Weil diese Akten dazugekommen sind?
Ein Glücksfall für den Historiker ist, wenn Sie Überlieferungen haben, die es sonst gar nicht gibt. Und das ist in diesem Thema bei Südtirol der Fall. In allen, fast alle Sitzungen oder eigentlich alle großen Südtirol-Sitzungen, sowohl in Bozen wie auch in Innsbruck, in Wien, ist damals das Tonband mitgelaufen. Das Tonband mitgelaufen, das gibt es ja gar nicht. Das gibt es ja nirgends. Wenn Sie heutzutage haben Sie also Beschlussprotokolle, da können Sie nur raten, was ist eigentlich diskutiert worden, denn im Beschluss, da läuft das Tonband mit. Sie haben wörtlich Dinge, die nicht für den Historiker gedacht sind. Und dann eine unendlich andere Überlieferung. Da ist ja nicht nur ein Archiv, sondern es ist alles Mögliche dabei. Und das hat mich damals gereizt. Ich weiß, damals in Wien hat der Kollege so einen Panzerschrank geholt. Das fand ich also aufregend. Es ging also um die Stationierung amerikanischer Atomraketen 59 in Südtirol. Das war Panzerschrank. Und die Meldungen vom österreichischen Botschafter in Moskau und. Und das fand ich also aufregend interessant. Und daraus ist dann die Idee entstanden. Ich muss dazu sagen, hatte auch damals so einige etwas private Verwerfungen. Ich sage, diese drei dicken Bände, das schreibt nur jemand, der also krank im Kopf ist oder nichts anderes zu tun hat. Aber ich fand das faszinierend, habe diese drei dicken Bände gemacht mit Thesen, wenn Sie sagen, sie provozieren oder so ähnlich. Nein, es ging mir um die Einschätzung eines Historikers, der die Dinge so objektiv wie möglich darstellen wollte. Und bei dieser Darstellung mussten natürlich zum Teil liebgewordene, ich sag mal, Urteile oder Vorurteile ja problematisiert werden, um es so zu formulieren. Und daraus ist dann natürlich eine heftige Kontroverse entstanden. Ich kann mich noch erinnern, als die Bände dann zum ersten Mal da waren, das war ja eine Aufregung überall. Und mein Gott, wie bin ich beschimpft worden von den sogenannten Freiheitskämpfern, die sozusagen für sich in Anspruch nehmen, dass sie also nur die Einzigen sind, die den Patriotismus vertreten. Alles andere sind also Landesverräter, was ich sowieso nicht akzeptieren kann. Das gilt auch für einige andere noch. Und daraus ist dann auch später die Überlegung entstanden, also bitteschön, liebe Leute, wenn es möglich ist und machbar ist, dann werden wir doch mal die Akten auf den Tisch legen, alles was da ist, und dann kann jeder nachlesen, was damals gesagt worden ist.
Am Puls der Zeit im Gespräch mit Professor Rolf Steininger. Herr Professor, es ist eine Aktenedition. Wenn Sie es kurz zusammenfassen möchten, was ist drin und woher kommen die Unterlagen?
Die Masse des Materials, Staatsarchiv in Wien, Kreisarchiv Wien, Tiroler Landesarchiv, Bozen Landesarchiv, Rom, Außenministerium, Archivo Centrale, Washington, London, privat einiges Material, sehr interessant, von einem Vertrauten von Kreisky damals. Die Aufzeichnungen, die Tagebuchaufzeichnungen, die also wahnsinnig interessant werden, jetzt für 61 werden sie immer interessanter. Die Tagebuchaufzeichnung des Generalsekretärs des Außenministeriums in Wien, der hat abends um 11 aufgeschrieben, nicht für den Historiker, aber das, was an dem Tag tatsächlich passiert und die Hintergründe, das ist faszinierend. Und das versuche ich sozusagen einer kontinuierlichen Darstellung, soweit es eben geht. Der 60er Band ist 400 und so viel Dokumente. Der 61er, für mich ist das Jahr 61 das wichtigste Jahr von allen, also von 59, 69, sind zwei Halbbände. Also der wird noch umfangreicher. Aber für mich ist 61 ganz wichtig, auch in der öffentlichen Diskussion heute. Nicht? Südtirol, wenn Sie sagen Südtirol, dann machen Sie den Klick das und dann sind Sie bei der Feuernacht und dann Autonomie. Und dann ist der furchtbare Mensch aus Norddeutschland, der überhaupt keine Ahnung hat. Das haben wir alles. Und ich bin da so hoch erfreut, dass mein alter Mitturnbruder Heinrich Klier inzwischen also von einigen Thesen abrückt, die er vor ein paar Jahren also noch vehement verteidigt hat. Und er gilt, ist auch Verräter jetzt bei deinen Kommentaren. Ist auch Verräter. Also das ist ein emotional belegtes Feld, dieses Thema. Und es ist sehr schwer, ich sag mal, objektiv die Dinge rüberzubringen.
Wenn man sie so erzählen hört, dann können trocken hingeschriebene Aktennotizen eigentlich ganz spannend sein.
Ja, nicht nur, wenn man mich so reden hört, das ist einfach spannend. Also wenn Sie mal eine Diskussion, ich nehme mal in dem 60er Band, da haben wir eine am 20. Jänner und eine am 1. Juni. Am 20. Jänner ist der Raab, der Kanzler, in Innsbruck. Da geht es um die entscheidende Frage, was tun wir jetzt? Was fordern wir? Was ist jetzt Internationalisierung? Das hat der Raab den Südtirolern versprochen. Wenn wir nicht weiterkommen mit den Italienern, dann internationalisieren wir das Thema. Ja, was heißt das? Was hieß im Jänner 1960 die Internationalisierung der Südtirolfrage? War das der Internationale Gerichtshof, war das der Europarat, war das die UNO? Also das war das eine. Die nächste war, was fordern wir? Die Öffentlichkeit hier in Südtirol, in den Dörfern und die Obleute in den Ortsvereinen, da war ein Thema, nur Selbstbestimmung. Das war für den Kreisky und die Wiener also eine Katastrophe. Das war gar nicht machbar. Also,
wenn Sie sagen Obleute, meinen Sie Volkspartei?
SVP, ich meine die aus den Dörfern. Wir haben ja dann im Mai 1960 die außerordentliche Landesversammlung. Das Protokoll ist auch da drin wörtlich. Das ist sowas von spannend. Das ist einfach, also vielleicht sehe ich das falsch. Also für mich ist das wahnsinnig spannend. Für manche lesen vielleicht, also weiß ich nicht, was, der Herr der Ringe oder sowas. Aber dies ist ja hier sozusagen ein Stück gelebter Geschichte. Was damals entschieden und gemacht worden ist, das zieht sich ja durch bis heute, hat ja Auswirkungen bis auf den heutigen Tag. Und ich kann nur empfehlen, aber wahrscheinlich ist die Empfehlung sinnlos, dass auch junge Leute das mal lesen. Es geht ja, meine eigenen lesen ja auch nichts mehr, die machen nur noch PlayStation und so. Insofern ist das ein bisschen, weiß ich nicht, was wir so treiben, aber ich mache ja auch zum Glück noch andere Dinge, wo viele Leute lesen und hören und schauen.
Wer soll, wer müsste die Bücher lesen oder zumindest griffbereit in der Nähe haben? Weil Sie haben es ja schon gesagt, Ferienlektüre ist es keine.
Ach, ich wünsche, dass es jeder hat, was natürlich vollkommen sinnlos ist, aber sicherlich, und das wird wohl auch so sein, hoffe ich zumindest, dass alle jene, die sich zu dem Thema auch öffentlich äußern, die Dinge haben, auch die Politiker, auch jene, die heute so leicht kritisch über die gegenwärtige Politik sich äußern. Wir haben jetzt die Diskussion Selbstbestimmung, was man nicht alles liest und hört. Da sollte man da mal nachlesen. Das war ja schon damals ein zentrales Thema. Und schon damals ging es um die Frage, ist das eine reale, ich betone reale Alternative? Ja oder nein? Das ist alles schon durchdiskutiert worden. Und zwar in unter anderen ganz anderen Umständen. Also von daher kann man auch, wenn man will, aus der Geschichte lernen, was aber in der Regel nicht der Fall ist. Man lernt ja eigentlich nur selten aus der Geschichte. Das ist ein Wunschdenken.
Gab es einen Moment bei der Recherche zu diesem Projekt, an dem Sie selbst überrascht waren?
Also da muss ich eigentlich zurück, etwas weiter zurückgehen. Ich bin ja ein Mann, der noch lange vor Innsbruck, ein Mann, der im Archiv sitzt. Und neue Dinge erfahren Sie nur im Archiv. Wie gesagt, ich habe das schon mal in einem anderen Gespräch erwähnt. Ich war jahrelang am 2. Jänner eines Jahres in London im Archiv, weil da war wieder ein Jahr Aktenmaterial frei geworden. Und das fing an Ende der 70er, wo erkennbar wurde, im Zusammenhang mit der deutschen Frage, mit dem Kalten Krieg, wie ungeheuer wichtig Großbritannien war in diesem Unternehmen. Vorher hatte es immer nur Moskau und Washington. Moskau hatten wir gar keine Akten. Wir haben nur die Akten aus Washington gehabt und alles drehte sich um Washington. Und plötzlich wird erkennbar, da ist ja ein Mitspieler, und zwar einer, der viel mehr Erfahrung hat mit Europa, viel mehr Erfahrung hat mit den Sowjets, Großbritannien. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wenn Sie so, was ich auch schon mal erwähnt habe, wenn Sie ein Protokoll finden, das keiner vorher oder was niemand gehabt hat, oder aber es gibt dieses berühmt-berüchtigte Prozentabkommen vom Oktober 1944 zwischen Churchill und Stalin in Moskau, wo der Churchill hinschreibt, also die Aufteilung in Einflusssphären, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, 50-50 und so weiter, und der Stalin macht so einen dicken Haken darüber. Und wenn Sie dieses Dokument, das ist erhalten, das ist so ein halber DIN A4-Seite, das müssen Sie beantragen in London, bekommen es dann also unter Aufsicht, und dann wissen Sie, das ist, vielleicht ist das nur so ein Historiker so und man kann das nicht so rüberbringen, aber das ist einfach toll. Und wenn Sie jetzt mich auf die Südtirol-Akten ansprechen, da ist für mich schon erstaunlich, wie wenig manche Leute gesagt haben, die später so getan haben, als ob sie viel mehr gesagt hätten. Was geschehen ist, was bisher überhaupt niemand weiß, außer jemand, der abends um 11 das in sein Tagebuch geschrieben hat. Das können Sie dann im nächsten Jahr nachlesen. Das ist schon erstaunlich. Das ist schon ganz erstaunlich, wenn Leute daherkommen und sagen, jetzt unterschreibst du das hier für den Ministerrat, weil diese Verhandlungen sind gescheitert, bevor Sie angefangen haben.
Herr Professor Steininger, wie ist eigentlich die Idee zu dieser Buchreihe entstanden?
Die Idee ist entstanden, ich habe von meinem Kollegen Michael Gehler erwähnt, wenn Sie sich die umliegende Länder anschauen, die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, alle diese Länder haben Akteneditionen jeweils zur auswärtigen Politik des jeweiligen Landes. Und Österreich hat das nicht. Österreich hat keine Akteneditionen zur Außenpolitik des Landes. Und damals ist bei uns die Idee entstanden, das beantragen wir. Wir machen, das hieß also Akten zur außenpolitischen Politik der Zweiten Republik, sollte das werden. Das ist damals nicht finanziert worden und wir sind reduziert worden dann auf das, ein Projekt, das lief schon und haben das quasi schon sozusagen als Teil dieses Unternehmens genommen. Und für mich war ein weiterer wichtiger Punkt ganz wichtig und das habe ich auch oft mit dem Herrn Landeshauptmann besprochen, diese Bände, diese Editions-, diese Aktensammlung ist so etwas, wenn man dann diese ihre berühmten 70 Zentimeter plus 80 vom Giller dazu nimmt, das ist ein Stück Identität und Geschichte dieses Landes. Und es wird auch nie mehr etwas Ähnliches geben, weil heutzutage die Überlieferung, die gibt es gar nicht mehr. Sie werden nie mehr eine Besprechung auf Thomann aufgenommen haben. Sie werden nie mehr Papier in Überfülle haben. Das ist heute alles anders, ist alles weg. Sie kriegen heute nur noch also von E-Mail bis was weiß ich. Aber das ist eine einzigartige Gelegenheit und in der Sammlung dieses Materials, es ist auch für mich erstaunlich gewesen, wie viel Material gesammelt worden ist. Was natürlich wiederum auch ein Zeichen dafür war, wie wichtig das für viele Leute war. Das ist nicht weggeworfen. Und dies soll erhalten bleiben für die Nachwelt. Und man kann nachlesen, wie war das damals, was ist denn, hat denn der und der gesagt. Ich bin immer noch auf der Suche, leider bisher ergebnislos, vielleicht, dass ein Band überlebt hat, wo man also aus dem Jahr 1960 oder 1959 die Originalstimmen von Leuten hört, die fast alle inzwischen gestorben sind. Aber offensichtlich war die Materialnot damals so, dass man das abgeschrieben worden und dann ist es halt überspielt worden. Das ist leider so. Mal bisher, vielleicht weiß jemand, wo ein Band ist. Ich würde es gerne so eine CD machen mit Original Kreisky und Schnitzer und wie sie alle, was ist da faszinierend. Nicht, wenn man das hätte, aber wenigstens das haben wir und das ist schon sehr viel.
Zwei von insgesamt 7 Bänden, also Sie haben noch sehr viel Arbeit vor sich. An welchem Punkt sind Sie im Augenblick? Wie geht's weiter?
Also ich sage immer mehr im Scherz zu meinen Damen im Institut, wir sind jetzt in der Südtirol-Falle, weil der Fonds hat nochmal ein Projekt verlängert, genehmigt und es fertiggestellt ist der Band 61. Der geht demnächst in Druck. Das sind 2 Halbbände, die umfangreicher als alles, aber für mich einfach das 61 ist das entscheidende Jahr, wo das Thema Selbstbestimmung eine ganz neue, ungeahnte Höhe erreicht, aber dann auch total abstürzt, kein Thema mehr. 61 im Zusammenhang mit dieser Diskussion über das Gespräch mit den Italienern und Selbstbestimmung, da steht die SVP vor der Spaltung. Ganz schwierige Situation für die SVP. Das kann man dann auch alles nachlesen, wie das ausdiskutiert wurde, um so zu formulieren. Dann natürlich die spätere Entwicklung 19er Kommission, der Weg in die Autonomieregelung. Dann natürlich Folterungen. Das alles ist ein großer Block. Ich hatte dann früher mal das in meinem Buch, heißt das Krise und Wende. Ich nenne das jetzt das Krisenjahr. Also 61 ist ein wichtiges Jahr. Was danach kommt, die Grundlage dafür ist im Grunde 61 gelegt worden. Selbstbestimmung ist kein Thema mehr. Wird in keiner Landesversammlung mehr diskutiert. War noch das zentrale Thema auf der außerordentlichen Landesversammlung im Mai 1960. Ab 61 kein Thema mehr. Von den Politikern, von den führenden SVP-Politikern, die dem zuneigten, muss man so zu formulieren, wo erkennbar zuneigten, Stanek, Generalsekretär, Gefängnis. Jahrelang im Gefängnis, wird entlassen, ist ein gebrochener Mann. Die anderen, die ähnlich für Selbstbestimmung waren, auch nicht öffentlich, aber doch intern, etwa Peter Brugger, kein Wort mehr. Das Thema Selbstbestimmung ist erledigt, ne? Und die SVP akzeptiert dann ja das Angebot von Schelber, das, was dann nicht bei den 19er Kommission wird. Kreisky nennt das damals schon ein Doppelspiel. Und ich will das jetzt nicht ausführen, weil es sozusagen der nächste Band, aber das ist sozusagen der Kernpunkt für die ganze Zeit. Danach kommt dann Gespräche, Verhandlungen, aber es kommt eigentlich nichts mehr bei raus, sondern mal der Prozess, der Trienter Prozess gegen Carabinieri, das ist nochmal was für die Öffentlichkeit, auch also nicht sehr erfreulich. Dann der Prozess in Mailand und dann im Grunde ändert sich die Gesamtlage eigentlich mit der neuen Regierung, der Mitte-Links-Regierung, also Mordo und Saragat. Nicht? Saragat war selber im Exil, seine Tochter war in Wien geboren. Ein halbes Jahr hat man sich geeinigt mit Kreisky. Und die Lösung, die Kreisky ausgehandelt, war aus seiner Sicht die bessere Lösung. Er hat dann ja auch das Paket massiv abgelehnt, 1969. Und die Schwierigkeit bestand nur darin, in den ganzen Jahren einerseits sozusagen das Paket mit Inhalt zu füllen. Das war eigentlich gar nicht so kompliziert. Viel schwieriger war das wohl begründete Misstrauen auf Tiroler und österreichischer Seite. Können wir den Italienern trauen? Und daraus ist dann diese Idee entstanden, also Kreisky hatte noch ein Schiedsgericht, österreich-italienisch, ne? Das fällt weg, die Italiener sagen, dann machen wir nicht mehr. Daraus entsteht dann diesen Operationskalender, der sogenannte Operationskalender. Nicht? Walter hat mal gesagt, also das Paket ist der Zug und der Operationskalender der Fahrplan. Und dann kennen wir alles, was passiert. Zwischendurch wird dann gnadenlos geschossen. Ne? Ganz schlicht und einfach Terror. Ne? Alle, wenn ich immer wieder lese, der soll doch endlich ein Gnadenakt. Damals die berühmten Pushtarer Buren, junge Kerle, die geglaubt haben, wenn ich da so ein Carabiniere umniete, dann hilft das Südtirol. Ich meine, das ist total absurd. Ne? Diese Gespräche, die geführt wurden, die waren ja so geheim zum Teil, zum größten Teil in London geführt worden, mit Vertretern also Tirol, Wien und Rom, die sind mit verschiedenen Flugzeugen nach London geflogen. Selbst der italienische Botschafter wusste nicht, dass was stattfand, weil sie ganz woanders stattfanden, weil man eine solche Lösung der Öffentlichkeit in Italien gar nicht zumuten konnte. Hätten die das, wäre bekannt geworden, hier sind also, wer auch immer da mit dabei war, italienische Geheimdienst und was weiß ich alles, Neonazis und, also der Burger, unser Assistent aus Wien, aus Innsbruck, der so mit Heil Hitler seine Bomben hinlegt. Also bitte, was soll man dazu sagen?
Sie hörten am Puls der Zeit ein Gespräch mit Professor Rolf Steininger anlässlich der Herausgabe der ersten beiden Bände der Buchreihe Akten zur Südtirolpolitik 1959-1969. Am Mikrofon war Robert Asam, die Tontechnik besorgte Manlio Marciano.